Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Podemos, der Podcast zu Popschutzkultur und Zeitgeschehen. Frei nach dem Propheten Amos mit dem Ant.
Und dem Mitch, guten Abend. Hast du gerade Popschutz gesagt? Ja,
natürlich meine ich die Popkultur, aber.
Popkulturschutz. Popschutzkultur.
Popschutzkultur.
Ja, bevor wir noch mehr Pop. Ich habe nämlich meinen Pop. Aus Gründen, die wir gleich erklären werden, habe ich meinen Popschutz nicht dabei. Ha. Also werden wir heute die Pop-Konsonanten vermeiden, weitestgehend.
Was heißt denn hier dabei? Das klingt ja so, als wärst du nicht an deinem eigenen Schreibtisch.
Richtig, ich bin nicht hier. Also ich bin zwar hier,
aber.
Ich
aber
bin,
du bist dort.
Ich bin jetzt dort, anstatt hier.
Nee, du bist hier.
Ja, ich bin hier bei dir. Frohes ja. Neues Jahr übrigens, Ant.
Frohes Neues, Mitch.
Frohes Neues.
Darauf hier, heben Weizen. Wir unsere Gläser und sie klirren nicht, weil sie voller Bananenweizen sind.
Ja, stimmt. Bananenweizen und Erdinger alkoholfrei. Wir machen damit weiter, wo wir letztes Jahr aufgehört haben, nämlich unbezahlte Werbung für die Brauerei bei München. Ja, also hat sich so ergeben, dass wir heute eine Premiere haben zum neuen Jahr. Zum ersten Mal sind wir nicht räumlich getrennt während der Aufgabe. Ist das nicht toll?
Das ist total ungewohnt, aber ich finde das großartig.
Ja, das, wir sitzen mal in der Küche in Neu-Ehrenfeld zu Köln.
Ja, soweit reicht aber die Eingrenzung auch.
Straße.
Ah, ja, schön ist es hier und schön, dass du den beschwerlichen Weg aus Hohen Limburg auf dich genommen hast.
Genau.
Bei Hagen,
ganz in der Nähe des Schlosses Hohen Limburg, um das auch weiter einzugrenzen.
Ein sehr schönes Schloss.
Ja, wirklich ein schönes Schloss. Manchmal auch sehr schön illuminiert. Manchmal gibt es auch die Schlossspiele zu Hohen Limburg. Ja, aber war kein beschwerlicher Weg. Also die Bahn hat heute mitgemacht. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Ja, gibt ja auch kein 9-Euro-Ticket mehr.
Oh, dazu kommen wir später gleich nochmal.
Können wir was sagen, ja, genau. Ja, liebe Leute, wir hoffen, dass ihr gut reingekommen seid, dass ihr unverletzt geblieben seid, ne, bei diesen Böller-Exzessen, die es dieses Jahr gegeben hat. Auch darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, denn Zeitgeschehen, das sind heute unsere zwei Themen, nämlich?
Die Klimaproteste und Klimakrise.
Ja, genau. Und wenn wir damit durch sind, da hat der Ant, also ich muss mal wieder sagen, einiges an Recherchearbeit geleistet. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben von unserer Stunde Sendezeit, die wir dieses Jahr natürlich wieder gute Vorsätze, ne, uns auf die Fahnen geschrieben haben, diese nicht wesentlich zu überziehen, dann kommen wir auch nochmal zu diesem Thema Böller-Geschichten. Interessanterweise, wir haben uns das sogar im letzten Jahr schon vor der Böllerei vorgenommen, dass wir darauf eingehen, eine kleine Böller-Bilanz zu ziehen. Und ja, und wie die Ereignisse so sind, ne, was sich so ereignet hat in der Silvesternacht und die ganzen Diskussionen drumherum, zeigt, dass das doch ein Thema ist, was unser Podcast nicht außer Acht lassen sollte.
In der Tat. Und vielleicht werden wir einige Themen auch nur ankratzen, auch wenn wir mehr als eine halbe Stunde drüber quatschen werden. Aber man kann da ganz schön in so einen, wie sagt man, in so einen
Stromsog?
Ja, in so einen Sog geraten. Wenn man einmal im Internet anfängt, ein bisschen zu recherchieren,
Schreiben
dann die Einzelnen dazu, merkt man, Moment mal, das ist kein Einzelthema, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und tatsächlich jedes ernstzunehmende Medium hat dazu mittlerweile eine große Seite aufgemacht, ein Dossier oder sonstiges. Das ist schon sehr erstaunlich und umso erstaunlicher, dass wir uns bisher, glaube ich, darüber noch außer vielleicht in der 9-Euro-Pottermos-Folge, 9-Euro-Ticket-Pottermos-Folge, kurz vielleicht am Rande, aber eigentlich nicht damit beschäftigt haben.
Nee, dann sollten wir das machen, aber erst natürlich, wie immer, ein paar
Follow-Ups. Genau, und wir haben heute zwei Follow-Ups. Das erste ist ein Feedback und darüber habe ich mich besonders gefreut, weil das kam ziemlich zeitnah zu Episode 17. Und das hat uns auf Mastodon ereilt, wo wir ja dem wunderbaren Account Pottermos at podcast.social haben. Ich wechsle immer Social und Space, weil mein Account ja bei Layer8.space ist. Aber .social natürlich. Und da hat uns der Daniel Morgenstern geschrieben. Schöne Folge, auch interessant, die Historie von MySpace über StudiVZ. Bist du den Anfängen von Twitter in Erinnerung gerufen zu bekommen? Genau. Das war ja zu der Zeit, wo ja alle über Twitter geredet haben.
Ja.
Das ebbt, glaube ich, mittlerweile ein bisschen ab.
Ja, das stimmt.
Wird auch Zeit. Waren auch wilde zwei Monate, würde ich sagen. Was ich allerdings vermisst habe, schrieb er weiter. Und was Andreas auch während des Abspanns selbst aufgefallen ist. das Feediverse im Gesamten und dessen Bedeutung. Bei Nicht-Nerds kommt oft sowas an wie, aha, ich wechsle also dezentral zu Mastodon, na gut. Aber was soll das? ActivePub bietet ja ein ungeheures Potenzial. Hashtag DMA.
Möchtest du uns das noch erklären, unsere Nicht-Nerds?
Ja, mit lieber Nicht-Nerd. Was weißt du über das Feediverse, beziehungsweise was sagt die ActivePub? Ich meine, das Feediverse beziehungsweise Mastodon war ja auch in den letzten 2-3 Monaten auch das ein oder andere Mal in den Medien präsent. Mhm. Die Frage ist, ist es tatsächlich nur so angekommen, dass es jetzt ein Wechsel auf irgendeiner Open-Source-Plattform ist? Oder glaubst du, da steckt ein bisschen mehr hinter, wie ein Protokoll, jetzt gerade ist es ja schon, wie ActivePub?
Ja, also da steckt bestimmt eine Menge mehr hinter, ne? Dass für uns Normalsterbliche auch gar nicht so relevant ist.
Es ist wohl relevant. Das ist ja das Spannende daran. Man lernt aus Fehlern, die bisher gemacht wurden. Und ein Fehler ist es für die Open-Source-Nerds, dass alles nur zentralistisch von einer Firma beherrscht wird und kein Austausch da ist, sondern nur mit irgendwelchen eingebauten Plugins. Du kennst vielleicht die Bridge noch von Facebook zu Twitter.
Von Facebook zu Twitter gibt es eine Bridge.
Dass du alles, was du auf Facebook gepostet hast, dann auch auf
Instagram
Twitter
und
genau. Ja. Und das ist alles sehr proprietär und wirklich auf das Wohlgedeihen der einzelnen Firmen aufgesetzt und hat kein standardisiertes Protokoll, wie diese Daten zwischen Facebook und Twitter ausgetauscht wurden.
Ah, ich fange an zu verstehen.
Ah, und jetzt haben wir ActivePub und ActivityPub.
Ja.
Mensch. Jetzt, als ich als Nerds hat natürlich direkt falsch ausgesprochen. Super. Ich rede also wirklich noch nicht oft genug drüber.
Ja, ich habe nur Pub gehört und da denke ich euch mal zu. Könnte interessant werden.
Aber es geht natürlich um Publizieren.
Ach so.
Informationen publizieren von einem Ort zum anderen. Ich werde jetzt nicht die Details erklären, denn die kann man bei uns in den Shownotes, in der Wikipedia und im ganzen Feediverse vielleicht auch erkennen. Aber was das Feediverse so ausmacht, ist, dass dort verschiedene Dienste, zum Beispiel ein Dienst wie PeerTube, der sowas ähnliches sein möchte wie YouTube, den ich aber auch schon mal erwähnt habe, dass der das gleiche Protokoll spricht wie Mastodon, sodass die sich quasi austauschen können. Ja? Oder es gibt was Ähnliches wie Instagram oder wie Facebook, dieses Frantica. Hatte ich auch mal ausprobiert, kurz auf meinem Server, aber dann nicht weiterverfolgt. Das heißt, es ist ein Ökosystem entstanden.
Ein Ökosystem?
Ein Ökosystem. Genau. Wo man sich mit den Standards, die es gibt, wie dieses ActivePub, einfach weitere Services ausdenken kann oder zudenken kann. Und die verstehen einander.
Mhm. Also so, dass man zum Beispiel bei seinen Posts Videos einbetten kann. Von
PeerTube, genau.
Ja.
Genau, ja, zum Beispiel. Genau. Aber auch, dass überhaupt die Dienste sich direkt verstehen, ohne dass sie vorher eigentlich verstanden haben muss, dass es diesen anderen Dienst gibt.
Mhm.
Ja, weil sie das gleiche Protokoll sprechen. Genau. Ob das wirklich das Internet revolutioniert, das werden wir nochmal sehen. Dieses ActivityPub hat schon mal eins richtig gemacht. Es ist ein W3C-Standard, wie HTML und andere RSS. Zum Beispiel unser Podcast RSS kann per RSS-Feed abonniert werden. Ne? Genau, da steht dann immer drin, wenn es was Neues gibt, dann wird es automatisch runtergeladen. Wunderbar, ist auch ein W3C-Standard. Und so ist es auch ActivityPub, ne? Standardisiert worden. Jo, so viel dazu.
Ja, da ist der Herr Morgenstern noch bestimmt jetzt zufrieden, dass wir das auch noch.
So ein bisschen, aber vielleicht hat er auch einen eigenen Podcast und kann eine ganze Folge dazu machen. you're welcome und wir werden dich verlinken.
Okay, Shoutout zu Herrn Morgenstern.
Genau. Weiter geht's zu unserem nächsten Follow-up, Mitch.
Ja, wir haben jetzt schon in der letzten Folge, also der letzten regulären Folge, ein kleines Follow-up zu dem Adventskalender, ein kleines Resümee gezogen. Ne? Das war ja quasi unsere letzte Adventskalender-Folge, die legendäre Folge mit Johannes. Hier nochmal schöne Grüße und vielen Dank, dass du uns dabei etwas unterstützt hast. Ja, also wir haben diese wahnwitzige Idee gehabt, oder du, Ant, dass wir diesen Adventskalender, Bratskartoffel, ihr wisst schon, im Advent, also ne, diese Türchen jeden Tag, 1. Dezember bis 24. Dezember, jeden Tag ein kleines kurzes Episödchen. Ich glaube, die kurzen Episödchen sind so zwischen 2,5 bis über 30 Minuten teilweise gewesen. Ja, je nachdem, je nach Vorbereitung, je nach Thema. Aber wir haben es durchgehalten, ne? Also jeden Tag abwechselnd. Manchmal kam ich schon ganz schön in die Bredouille, als man am Abend gemerkt hat, ich habe doch noch gar nichts für den nächsten Tag und so. Und das im Vorweihnachtsstress. Aha, das, ja. Aber man wollte ja auch ein bisschen tagesaktuell bleiben und naja, manchmal haben wir ein bisschen was aus der Retorte genommen. Ich hatte zum Glück noch ein bisschen was in der Retorte. Das hat mich aber wirklich auch gerettet. Ne? Ja, aber wir haben es geschafft, ne? Jeden Tag etwas anderes zu posten und das war schon ja interessant und abwechslungsreich.
Das war wirklich cool. Ich meine, wir hatten vorher 18 Folgen gemacht von Pottermos. Pottermos ist noch nicht mal ein Jahr alt und also immer noch nicht. Hm. Und wir haben im Januar letzten Jahres angefangen. Und haben dann 18 Folgen gemacht und dann überlegt, lass uns doch mal ganz schnell, wie aus der Pistole, jeden Tag eine kleine Folge raushauen und das wären dann 24.
Ja, gut, wir haben es natürlich auch nicht so gemacht wie im normalen Podcast, dass wir uns ja zu zweit verabredet haben, und sondern wirklich abwechselnd und auch ein bisschen gegenseitig überrascht, ne? Weil wir die Folgen wirklich vorher nicht kannten und dann am nächsten Tag erst abgehört haben. Ja. Vielleicht haben es auch andere noch außer uns gemacht und wenn nicht, dann hatten wir wenigstens Spaß und das Ganze auch verewigt.
Ja, Mitch, ich glaube, wir haben ein paar Fans und ich habe zwischendurch mal in den Statistiken geschaut und tatsächlich gibt es einige, die unseren Adventskalender vielleicht nicht täglich verfolgt haben, wie wir, sondern immer wieder reingehört haben. Aber ich glaube, wir haben viel Freude mit dem Adventskalender verbreitet. Und wo du gerade nochmal sagtest, du hast was aus der Retorte genommen, hatte ich ja die ganze Zeit drauf gewartet, wann holt er die Ukulele raus?
Ach so, ja, also zum Musizieren bin ich dann noch nicht gekommen. Ne? Also,
das war dann doch aufwendiger, als ich dachte.
Ja, da muss man ja auch vorher üben. Und das geht ja auch noch auf die Zeit.
Ja, das sieht man ja nicht, wenn du, oder hört man ja nicht, wenn du einmal perfekt ablieferst, ne?
Ja, aber genau, die ganze Zeit, die man für das Üben noch verwendet, ne? Also die Zeit, die fürs Abliefern des Podcastes draufging, die war ja schon,
Ich muss es wirklich loben, das war schon genial, dass wir das durchgezogen haben, diese Idee von, wir machen 5 bis 10 Minuten Folgen und wie machen wir das am besten? Ja, am besten wechseln wir uns ab, weil jeden Tag gemeinsam ist ja schon ein bisschen krass. Es gibt andere Podcaster, die machen das so und da frage ich mich auch, wie Johannes schon sagte, die fangen dann im September an.
Bestimmt, ja.
Sonst geht das nämlich gar nicht. Wir haben ja tatsächlich erst Ende November angefangen, so ein paar Tage vorher. Und irgendwann wurde die Zeit auch wirklich immer knapper, bis die Folge dann also aufgenommen wurde und dann veröffentlicht wurde. Und ich hatte, wie gesagt, immer einen großen Spaß, die Folgen, so die geraden Folgen, die du gemacht hast, dann am nächsten Morgen dann direkt zu hören, weil ich dann wirklich überrascht wurde. Auch wenn wir ein gemeinsames Workflow haben, wo es vielleicht schon sehr sehen war, was kommt, aber manchmal auch nicht.
Ja, man musste sich natürlich auch etwas disziplinieren, nicht schon, wenn man selber die Folge hochgeladen hat, ne, die Folge des anderen, die schon da war, zu hören, sondern einfach nur zu warten, bis sie wirklich offiziell dann auch auf dem Kanal erscheint.
Richtig. So war, glaube ich, zum Beispiel die Folge von vom 24. dann für genug aufgenommen und die ist in unserer Episodenlisting beim bei Podigy, glaube ich, jetzt als vorletzte gewesen oder so. Und die am 23. gekommen ist, dann erst danach, weil die, glaube ich, jetzt am Nachmittag oder so gekommen ist.
Irgend sowas. Ja, da musste mich ganz kurz vor Schluss. Zum Glück hatten wir auch noch, schöne Grüße an Nina, eine Fremdsprecherin, die uns noch ein kleines Pixi-Buch vorgelesen hat. So, da hatten wir wirklich, also alles dabei, ne, von literarischen Themen über IT-Themen, ne, da hast du ganz viel zu dem Thema gemacht. Ne.
Ja, richtig, sogar eine Follow-up-Folge, ja. Wo ich am Anfang über mein Smart Home erzählt hatte und dann Till sagte, hör mal, da geht aber noch mehr.
Ja, und sogar noch eine Interviewfolge, ne, war auch noch dabei.
Die mit Till. Wo ich auch eine Nachricht von dir bekommen habe, wo du sagtest, ja, jetzt mal die Messlatte nicht zu hoch setzen hier.
Ach, die Preise kaputt.
Und ich dachte nicht, dass das so aufwendig war und das einfach mal so aus der Hüfte geschossen und einfach mal Till reden lassen. Und das hat auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Der hat auch eine Menge Spaß dabei gehabt. Wobei er ja nicht irgendwie groß Equipment hatte, sondern so versucht hatte mit seinem Equipment, was er so auch aus dem Homeoffice hat, das zu machen. Das war so ein bisschen bastelig, bis man das irgendwie so hat. Versteht er mich auch und so. Und jetzt haben wir keine Latenz. Aber das ist ja alles nicht ohne. Und ich bin übrigens auch sehr, sehr froh, dass das alles geklappt hat, dass du die Folgen hochgeladen hast, deine Folgen. Weil alle 18 Folgen davor waren ja von mir hochgeladen
auf
Podigy. Und erst kurz vorher haben wir ja tatsächlich einen Tarif gewechselt, so dass es überhaupt möglich war, ein Team zu bilden mit mehreren Logins und so. Hat auf jeden Fall super geklappt. Hat schon Spaß gemacht und ich glaube, Das war so aufwendig, man muss es nicht nochmal machen.
Auch wir nehmen einfach die, jetzt haben wir doch die Folgen vom letzten Jahr, so die können wir doch einfach vielleicht in einer anderen Reihenfolge. Ach nee, ja, da müssen wir den, das Intro ändern, aber sonst fällt es doch keinem auf. Naja.
So viel dazu.
Nun ja, also dann sollten wir doch mal jetzt starten mit dem neuen Jahr und dem neuen Thema.
Nach 15 Minuten Plauderei kann es losgehen.
Prost.
Prosit.
Ah, alles schmeckt besser aus dem Weizenbierglas.
So, und jetzt wird das mal nicht mehr so fröhlich hier.
Nein, nein.
Weil jetzt reden wir mal über die Krise.
Tacheles.
Die Krise, die uns eigentlich schon seit Jahrzehnten begleitet, aber die von den meisten vielleicht noch gar nicht gespürt wird.
Na, wir wollen es einfach nicht so wahrhaben, glaube ich.
Tja, schwierig, schwierig, schwierig. Aber worüber reden wir? Wir reden über die Klimakrise, die wir lange Zeit Klimawandel genannt haben.
Hm.
Und Wandel ist ein bisschen, naja, schon ein Euphemismus schon fast. Hm. Aber dieser Wandel ist halt das große Thema der aktuellen Gegenwart. Aktuelle
Gegenwart. Sprechen wir mal über die aktuelle Gegenwart.
Nicht die zukünftige Gegenwart. Nein, nein. Die vergangene
schon gar nicht. Die zukünftige Gegenwart, die wird davon natürlich stark beeinflusst werden.
Genau, es wird auch die das aktuelle Jahrzehnt oder Jahrhundert ziemlich stark prägen. Ne? Die Wissenschaft ist sich einig. Ist sie das mit? Ist die Wissenschaft sich einig?
Die Wissenschaft ist sich nie einig.
Aber sie ist sich über Folgendes einig. Gelingt es uns nicht, die Erderwärmung zu begrenzen, kommt es schon in den kommenden beiden Jahrzehnten zu großen Risiken, die die Menschheit ja an den Rand der Existenz bringen könnte.
Ja, also es klingt immer so, als ob es irgendwie mal passieren könnte und in ferner Zukunft und nach uns die Sintflut im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nun ja, also die Anzeichen häufen sich natürlich, dass es alles viel rasanter geht. Und wir werden später noch auf die Kipppunkte zu sprechen kommen. Und dann wird das Ganze natürlich wie ein kleiner Dominoeffekt akzeleriert, ne? Wie man so schön sagt.
Wie man so schön sagt über dieses unschöne Thema. Aber wir sind ja, wenn wir uns darüber einig sind, also die meisten Menschen sind sich darüber einig, dass das, was dort passiert, menschengemacht ist.
Mhm. Genau.
Dann haben Menschen natürlich auch die Möglichkeit, was daran zu ändern.
Ja, nun haben sie natürlich schon eine lange Zeit daran rumgedoktert, ohne zu merken oder ohne sich bewusst zu sein, was die Industrialisierung so mit sich bringt, ne? Und unser Konsumverhalten. Und so sind wir jetzt nun, wie man so auch wiederum so schön sagt, kurz vor 12, ne? Und jetzt ist höchste Zeit, höchste Eisenbahn, dass wirklich was getan wird. So, was könnte denn getan werden? Oder sind wir noch gar nicht so weit?
Eigentlich sind wir nicht so weit. Ich wollte jetzt eigentlich tatsächlich, das, was du gerade angesprochen hast, das kommt ja gleich noch. Mhm. Das kann eigentlich jetzt kommen, die guten Kipppunkte.
Ja.
Weil es ist ja nicht so, also manchmal denke ich in den Nachrichten, ja, 1,5 Grad. Och ja gut, ne, jetzt sind jetzt 10, wenn das jetzt 12 Grad wäre, juckt mich das. Aber das ist ja leider ein bisschen anders gemeint. Mhm. Es geht ja um globale Erwärmung und eine globale Bewerbung betrifft ja vor allem die Gegenden, die paar Grad nicht vertragen können.
Ja.
Und bei uns redet man auch davon, wenn 2 Grad global erwärmt wird, wird Deutschland 6 Grad wärmer.
Mhm.
Und was 6 Grad wärmer heißt, merken, glaube ich, auch die Bewohner der Alpen jetzt gerade und in der Skitourismus.
Mhm. Und das Sauerland.
Und das Sauerland wahrscheinlich auch.
Ja.
Dass da nicht viel los ist mit Skifahren, sondern, oder nächste Woche ist, glaube ich, in Ruhpolding, genau, in der Nähe von vom Chiemsee, ist das große Biathlon-World Cup-Rennen über 4 Tage, ja. Und ich habe heute mal geschaut, da liegt kein Schnee.
Nee.
Vielleicht kommt am Montag so der erste Schnee tatsächlich in die Vorderalpen, in südliche Bayern. Aber wenn es da mal so 6 Grad wärmer ist über das Jahr verteilt, dann kann man sich von dem Thema Skitourismus verabschieden.
Was vielleicht für die Umwelt im Ganzen nicht so unbedingt schädlich ist, sondern ja vielleicht eher nur für den Tourismus an sich. Aber natürlich, ja. Und die jüngste Meldung, Gletscherschmelze, bis Ende des Jahrhunderts, 50%, oder wie war das?
Ja, kommt ungefähr hin. Das ist ja einer der Kipppunkte. Ne? Mhm. Also wenn die Gletscher schmelzen oder die Polkappen komplett abschmelzen und wenn es einmal komplett passiert ist, also das komplette Abschmelzen der Polkappen ist gar nicht so illusorisch. Das kann passieren. dann baut sich so eine Polkappe nicht einfach im nächsten Winter wieder auf.
Richtig.
Das ist, wenn so ein Gletscher weg ist oder so eine Polkappe oder so ein Permafrostboden, dann ist er erstmal weg und dann braucht es erstmal eine nächste Eiszeit, die die Menschheit, so wie wir sie kennen, sicher nicht überleben wird.
Ja, ja, und bis zur nächsten Eiszeit ist es dann auch gar nicht aufgrund dieser Tipping Point, sag ich die ganze Zeit. Wir haben letztes Jahr dieses Album von Theotophias den Titel rezensiert. Gar nicht dann mehr weit weg. Also ich empfehle einfach mal diesen Film mal wieder zu schauen. Der Film von 2006 von Al Gore. Eine unbequeme Wahrheit, ja, An Inconvenient Truth. Schon 2006 hat er in diesem Film viele Dinge zusammengestellt, die halt unbequem zu hören sind, weil viele Menschen es, ja, wie gesagt, nicht wahrhaben wollen, aber sie alle betrifft. Und unser aller Verhalten damit zu tun hat. Ja, das hat er auch schon in 2006 und wahrscheinlich war er damit noch nicht mal der Erste, aber da habe ich es zum ersten Mal gehört.
Ja? Richtig, da haben wir es vielleicht am lautesten gehört, da war mal prominent. Ich glaube, ich hatte mal letztens nachgelesen, der Club of Rome hat schon in den 70er Jahren davon gesprochen, dass es zu diesem Effekt kommen wird, wenn die Erde so weiter ausgebeutet wird, wie wir sie gerade ausbeuten. Und das ist wirklich ein großes Problem. Und womit, ja, du sagtest schon, es hat alles angefangen mit der Industrialisierung, mit unserem Energiehunger, wo wir entdeckt haben, da liegt ja CO2 gebündelt, gepresst im Boden, die wir zu Energie machen können.
Tote Dinosaurier.
Genau, wir können die toten Dinosaurier jetzt einfach mal ins Kohlekraftwerk verfeuern und damit wir hier diese wunderbare Glühbirne über uns haben.
Ja, stimmt.
Ich präsentiere dir eine Glühbirne, die von RWE oder hier Rheinenergie, ist eine Tochterfirma, entsprechend bespielt wird.
Bestromt,
genau. Mhm. Und das machen sie mit einem anderen Thema, auf das wir vielleicht später auch nochmal kommen.
Ah, RWE,
mit Steinkohle. Das Thema Steinkohle ist ja vorbei, was wir aus unserer Jugend kennen, ne? Steinkohle.
Pütt,
ja. Genau, unsere Großväter haben noch vielleicht aus dem Pütt, also meine jedenfalls, haben aus der Steinkohle noch nach oben befördert, damit sie verfeuert werden kann im Kraftwerk.
In der Grundschule haben wir noch die Flöze gepaukt.
Ja, richtig. Und hier im Rheinischen Revier, wie man so schön sagt, haben wir nicht Untertage, sondern den Tagebau. Also Übertage wird hier abgebaut und da wird die wunderbare Braunkohle abgebaggert mit riesen Dinosaurier. Diese Maschinen sehen aus wie Dinosaurier.
Ja, gibt es auch von Lego Technik, ne? Haben wir uns auch mal wieder ein Thema.
So ein Bagger, so ein Braunkohlebagger.
Ja, gibt es einen Braunkohlebagger von Lego Technik. 500 Euro oder sowas, ja.
Ja, das ist natürlich großartig. Ich meine, ich kann mit den Dingern nichts Positives verbinden, ja, außer, dass das natürlich Technikbegeisterung
das
war,
stimmt, ja,
der letzten Jahrzehnte. Aber aktuell ist damit eher verbunden, dass Leute ihre kleinen Weiler oder Dörfchen verlassen müssen, damit darunter RWE weiterhin abbaggern kann. Aber wir waren noch bei den Kipppunkten.
Ja. Zu RWE kommen wir gleich.
RWE kriegt. was noch passieren kann, ist das Ausbleiben der Meeresströme, wie den Golfstrom. Mhm. Und wir wissen alle, also die mal einmal Sven Plöger zugehört haben, dass der Golfstrom unser Wetter bestimmt. Mhm. Also das Wetter, was wir hier kennen, die Wetterwechsel, die werden vor allem in höheren Schichten der Atmosphäre durch den Golfstrom tatsächlich beeinflusst. Und von diesen Strömen gibt es viele auf der Erde. Ne? Da habe ich letztens wieder eine schöne Karte gesehen, aber ich weiß nicht mehr von wem. Wir werden sie irgendwo verlinken. Diese Ströme hängen dann ja auch zusammen im Jetstream und der könnte ja auch komplett zum Erliegen kommen.
Genau, auch das hat Al Gore auch im Zusammenhang mit dem Tipping Point und der Eiszeit, die dadurch vielleicht dann etwas näher rücken könnte. Es geht auf einmal dann ratzfatz, ne, erwähnt. Ja.
Das geht wirklich ratzfatz, genau. Und wo wir gerade bei den Jetstreams waren, kommen wir nochmal zu den Meeren, die ja eigentlich die CO2-Speicher schlechthin sind. Die können Kohlenstoff aufnehmen, noch und nöcher, noch mehr als unsere Wälder das können. Abholzen und Brände der Urwälder ist natürlich ein nächstes großes Problem. Ne? Amazonas hat im letzten Jahr, glaube ich, zum ersten Mal mehr CO2 in die Luft ausgegeben, als es aufgenommen hat. Also eigentlich war das, ne, das war das immer eine Lunge der Welt, und jetzt gibt es mehr ab, als es als sie aufnehmen kann. Das ist schon ziemlich krass. Und wenn die Weltmeere weniger Algen hat, und
ich meine,
Algen in unseren Flüssen oder in Teichen oder so, ist sehr, 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 sehr unangenehm, weil das alles verdreckt. Aber im Meer führt es dazu, dass halt sehr viel von diesem CO2, was ja Haupttreiber des Treibhauseffektes. Hm. Das haben wir auch schon in der Schule, glaube ich, damals gelernt, in den 80ern.
Ja, 90ern. Haarspray und Kühlschränke.
FCKW, so ja. hieß das wunderbare Gas, das wir früher in unseren Kühlschränken hatten, die auch ein Treiber waren. Und man rechnet ja, es gibt ja einige Treibhauseffekt-treibende Gase und man rechnet dann gerne in CO2-Äquivalente um. Mhm. Ne? Also auch Methan, ja. was bei den Kühen hinten rauskommt.
Ja, das heißt, für seinen CO2-Footprint muss man so und so viele Bäumchen pflanzen, um das ja. so viele Kühe pupsen wieder wettzumachen.
Genau. Footprint, das sagst du auch so nebenbei, ist auch ist ja auch eine wunderbare Sache, seinen Fußabdruck mal zu messen. Ne? Wie groß ist mein Fußabdruck eigentlich bei dieser ganzen Sauerei, die hier passiert? Jetzt gibt es eine neue Idee seit ein paar Jahren, dass man nicht nur den Fußabdruck misst, weil er so destruktiv ist und die Menschen das lieber nicht tun und lieber weggucken. Also man sollte Leuten am Flughafen nicht mit ihren Footprint konfrontieren, weil das kriegen sie nicht überein, ne? Das kriegen sie nicht gepasst. Ich möchte jetzt irgendwo hinfliegen und das ist eine Riesensauerei. Ich will doch einfach in den Urlaub fliegen. Schwierig für den Menschen. Also das Gehirn ist für so eine komplexe Frage nicht ausgemacht, diese Ambivalenz auszuhalten. Und jetzt kommen wir zum Handabdruck.
Ja.
Man kann nämlich Dinge in die Hand nehmen und Dinge tun, und entgegenzuwirken.
Okay.
Das ist quasi das Gegenteil vom Fußabdruck.
Ja.
Der CO2-Handabdruck. Ich habe noch keine Plattform gesehen, wo man es berechnen kann, aber es gibt diese Idee. Auch verlinkt bei uns in den Shownotes.
Okay, also den Fußabdruck, den kann man ja auf verschiedenen Seiten berechnen, den kann man vielleicht auch nochmal verlinken, ne, dass man so ein kleines Ideechen davon bekommt, was eigentlich so im Alltag eigentlich alles dazu beiträgt, sein Mobilitätsverhalten und so weiter und so fort, dass man etwas ja, in die Umwelt abgibt, was da nicht hingehört.
Genau. Aber was machen wir jetzt dagegen? Ich meine, wir kennen jetzt die Kipppunkte, die werden zu selten thematisiert, beziehungsweise sind noch nicht so bekannt vielleicht, oder wie dieses 1,5 Grad oder 2 Grad. Aber die Politik tut doch die ganze Zeit was. Wir haben doch hier Umweltminister und Klimakonferenzen.
Ja.
Haben wir doch letztens noch wieder eine.
Ägypten.
Die gute COP27.
Ja.
In, wo war sie noch gleich?
Scharm.
Ja, ich habe auch Scham, wenn ich dran denke. Du. Das jetzt ausspringen
zu müssen. Ja. Ihr wisst schon. Na, wo ist er denn?
In Ägypten natürlich.
In Ägypten, ja, ja,
klar. Ja. Die Klimakonferenz, COP27. Genau. Und was hat diese Klimakonferenz uns gebracht? Außer einen Bangen und ob es überhaupt zum Abschluss kommt. Also warum fahren die da hin? Alle Länder fahren dorthin, also von der UN geleitet, neue Beschlüsse zu fassen. Was machen wir denn jetzt? Ne? Und das haben die jetzt zum 27. Mal gemacht. Diesmal auch wieder, das hatten wir, glaube ich, vor Jahren auch schon mal, bis dazu gekommen, dass sie sich nicht einigen konnten. Und kurz vor Ende der Konferenz hieß in den Nachrichten, möglicherweise scheitert die Konferenz.
Oh ja.
Ja. Ja? Aber eine Sache schreibt hier die Welt. Hungerhilfe hat es tatsächlich gebracht. Auch wenn sie den Artikel überschreiben mit Symptome bekämpfen, reicht einfach nicht. Aber das, was wirklich erreicht wurde, ist, man hat sich auf einen Ausgleichsfonds für die Entwicklungsländer geeinigt, der seit 30 Jahren gefordert wird. Und der für Verluste und Schäden aufkommen soll, die Industrieländer mit ihren Verhalten in den letzten 100 Jahren verursacht haben. Hm. Ja? Ich meine, wir reden davon, dass wir vielleicht diese mal ein schlechtes wärmeres Wetter haben oder so, oder vielleicht in ein paar Jahren irgendwelche Effekte davon leben. Ich glaube, in der Nähe des Äquators und an den Polkappen und bei den Gletschern merkt man jetzt schon, was los ist.
Ja, ich meine, wir haben immer noch was zu essen, ne? Also so zumindest kann man uns noch was anbauen. Wenn auch das in den letzten Jahren auch gewahr geworden ist, dass es da auch durch die extremen Wetterlagen Schwierigkeiten gibt, was die Ernte angeht. Ne?
In der Tat. Ich mein, Somalia, da denke ich immer dran. Oder Äthiopien, ne? Was da los ist. Also
Wüstenbildung.
Richtig. Und ja, wozu führt das wieder? Das führt natürlich dazu, dass die Menschen von dort, wo sie sind, vertrieben werden.
Ja.
Aus ihrer Heimat verlieren.
Ja. Ja, ja, man sieht, dass das Ganze ein großes Puzzle ist, ne? Oder ein großes, ja, aber mit Dominospieler, mit welcher Metapher man das immer noch beschreiben könnte. Also wenn irgendwo an einer Stelle ein kleines, ja, oder ein Rädchen im Getriebe, ne, wenn irgendwo eine kleine Stellschraube verändert wird, dann wirkt sich das auf das ganze System aus, ne? Und das nicht zum Positiven.
Richtig, richtig. Und diesen Dominostein habe ich, glaube ich, auch weiter nochmal geschrieben, diese einzelnen Tipping Points, ja, die können sich natürlich auch gegenseitig befeuern. Ne? Also wenn das Thema mit den mit dem Amazonas nicht mehr so funktioniert und der zu krass abgeholzt wird, dann wird das dazu führen, dass noch weniger CO2 gebunden wird, dass der Treibhauseffekt noch schärfer wird, dass es noch wärmer an den Polkappen wird, dass die Polkappen wegschwemmen, dass der Meeresspiegel steigt und dass die nächsten Probleme entstehen.
Ja, oder du sagtest gerade, du sprachst gerade das Thema Algen und CO2-Bindung im Meer, in den Ozeanen an. Thema, das wir noch nicht angesprochen haben, ist Müll, im Müll in den Meeren, Plastik. Was natürlich auch dazu beiträgt, dass das ganze Ökosystem zusammenbricht, ne? Und was wieder auch wieder dazu beiträgt, dass das nicht mehr funktioniert.
Ja, das gute Plastik, ne? Was so schön nachhaltig ist, beziehungsweise nachhaltig, das ist langlebig. Ja? Es könnte so lange leben, dieses Plastik, das dieses Mikrofon zusammenhält.
Ja. Ja?
Es ist wundervoll, ja.
Es ist schön, so lange, dass es da ist.
Aber wenn wir damit immer nur eine Folge aufnehmen würden und danach das neueste Mikrofon kaufen, weil der Sound nicht gut genug ist, dann beuten wir die Erde aus, weil zu viel Erdöl gebraucht wird, um dieses Plastik hergestellt wird.
Ja, wenn man allein daran denkt, was wir für unsere täglichen, also ich meine, nehmen wir einfach mal gelbe Säcke. So, wie viel gelbe Säcke werden im normalen deutschen Haushalt in der Woche befüllt? Also sind doch bestimmt zwei, so für einen normalen Vier-Personen-Haushalt, würde ich jetzt mal sagen, ne?
Kommt gut
so hin. Dann, ne, wenn dann abgeholt wird, hatten wir letztens erst wieder, waren so, ja, und nach Weihnachten noch ein bisschen mehr. Oder wenn noch was bestellt worden ist. Oh Gott, da kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen, ne? Bei den ganzen, beim ganzen Online-Shopping, ne? Und den ganzen CO2, der das wieder durch die ganzen Lieferdienste verursacht wird, ne? Obwohl natürlich viele momentan auch auf Elektrofahrzeuge umgestiegen sind. Aber Elektrofahrzeuge, da muss ja auch der Strom irgendwo herkommen, ne?
Ja, da kommen wir natürlich zur erneuerbaren Energie und wir sind auch schon sehr bemüht in Deutschland und glaube ich auf dem richtigen Weg, dort uns da vielleicht ehrgeizige Ziele zu setzen und Solar- und Windenergie auszubauen. Oder blauen Sauerstoff aus Norwegen zu kaufen oder so, was Herr Habeck gerade wieder getrieben hat. Das sind sehr viele kleine Puzzlestücke, ne? Und das ist vielleicht echt auch nicht ganz ganz simpel zu lösen, das Problem, was wir haben. Aber man muss sich dran begeben und natürlich auch einfach weitermachen. Ne?
Ja, und auf jeden Fall immer wieder drüber reden, natürlich, aber auch aus dem Reden dann auch Taten folgen lassen.
Ja.
Und es gibt ja auch Menschen, die nicht nur reden wollen, sondern auch sich dafür stark machen, dafür einsetzen, dass das Thema halt quasi in der öffentlichen Debatte hochgehalten wird und Forderungen stellen und anstoßen möchten, dass wirklich endlich was getan wird. Ne?
Exakt, und da kommst du zum Kernthema der heutigen Episode, was mich darauf gebracht hat, warum wir jetzt drüber reden. Die Proteste. Die Klimaproteste.
Ja.
Sie werden immer lauter, beziehungsweise auch immer präsenter und sie finden auch immer mehr Aufmerksamkeit in der Politik und auch bei der vierten Gewalt, den Medien.
Natürlich, ja.
Es wird immer mehr darüber berichtet.
Manchmal, also vielleicht sogar andersherum, erst über die Medien und dann
ja,
die Politik.
Ja, meist natürlich. Politiker sind meist nicht vor Ort, da wo es passiert. Und bevor wir gleich über die einzelnen Arten des Aktivismus reden, vielleicht mal so ein paar Kernforderungen, die ich immer wieder höre, die jetzt in dem Zusammenhang gestellt wird oder auch Feststellungen, auf die wir uns einigen sollten. Die erste wäre, die Ära der fossilen Brennstoffe ist zu Ende. Wäre schön, aber ja, das sollte tatsächlich jetzt beendet werden.
Ja.
Es gibt, glaube ich, keinen mehr, der sagt, na, lass uns noch die nächsten 100 Jahre Öl, Gas und Kohle verbrennen. Ja. Damit muss Schluss sein. Aber man ist sich natürlich uneins bei der Geschwindigkeit.
Genau.
Aber wo man natürlich, Geschwindigkeit.
Geschwindigkeit, ja. Oh, ein gutes Stichwort.
Wo man sich eigentlich einig ist und was man sehr schnell eigentlich machen könnte, wäre, das Tempolimit zu senken.
Ja, das Tempolimit, aber das bringt doch so wenig. Ne? Also warum sollte man das machen? Dinge, die nur wenig bringen, braucht man doch gar nicht erst machen, oder?
Also ich glaube, das ist gar nicht so wenig.
Ich habe jetzt ja auch nur zitiert.
Ja, du zitierst wundervoll.
Ich habe auch
schon mal gehört, warum es nicht geht. Wir haben nicht genug Schilder, habe ich letzten Frühjahr gehört. Und da habe ich mir in den Kopf gepackt, wenn außen oder im Gesetzbuch steht, Tempo 100 ist Maximum, dann muss ich nirgendwo mehr,
dann
brauchst du kein Tempo 100-Schild mehr. Das ist das
Argument überhaupt. Also in dem Moment, wo das ausgesprochen wurde, habe ich gedacht, Junge, hast du mal darüber nachgedacht? Habt ihr mal darüber nachgedacht, was ihr da für einen Stoß erzählt?
Lächerlich.
Wir brauchen doch, für Gebote brauchen wir Schilder, aber doch nicht für, ja, aber das, wo wir gerade bei den Aktivisten sind, ne, das ist ja die schöne neue Idee, einfach mal Schilder abzubauen.
Auch so tatsächlich?
Ja, Schilder zu klauen, ja, genau. Ja. Okay. Ja, nämlich die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben,
so,
Schilder werden einfach abmontiert. So, das heißt, irgendwo gilt Tempo 30, ne, und dann Tempo 30 aufgehoben, ja. Wird einfach mal weggemacht. Finde ich sehr originell. Ist natürlich auch wieder strafrechtlich relevant.
Ja, natürlich. Ja. Da hast du etwas aus dem Verkehr gefährlicherweise entnommen und tatsächlich dir was angeeignet, was dir nicht gehört. Logisch. Das ist relevant und das ist bei diesen Protesten. Der Protest geht mittlerweile so weit, dass sie sagen, wir sind bereit, Straftaten zu begehen, geringer Art. Also wir sind hier nicht bei Mord, Herr Dobrindt, sondern wir sind bei so Dingen wie Nötigung oder, keine Ahnung, Eingriff in den Verkehr.
Straßenverkehr, genau.
Genau, ja. Solche schönen Sachen. Hm. Aber so ein Tempolimit an sich.
Sachbeschädigung.
Oh, Sachbeschädigung zum Beispiel.
Ja, sowas mit Kartoffelbrei und so. Tomatensuppe und so.
Ja. Wenn da keine Scheibe vor wäre, ne?
Ja.
Ja, habe ich auch mal wieder gehört, ne? So Leute, die erst beim dritten Mal mitgekriegt haben, dass das Kunstwerk gar nicht beschädigt werden konnte.
Ja.
Weil die Berichterstattung das am Anfang auch nicht gecheckt hat.
Richtig. Also ich finde wirklich gesagt, also jetzt mit ein bisschen Abstand, also wir haben sie gerade noch nicht beim Namen genannt, ne? Aber du redest ja über wir reden über die letzte Generation, ne? Ja. Und die Aktivisten.
Zum Beispiel.
Das ist ja, wann sind die zum ersten Mal auf den Plan getreten? So Anfang Dezember, Ende November oder so, an dem Zeitpunkt?
Ja, ungefähr.
Ja. Und da ging das halt los mit den Museumsaktivitäten da, ne?
Genau. Und dafür hatten sie ja von den Extinction Rebellion, glaube ich, aus Großbritannien schon entsprechende Vorbilder gehabt, die es auch gemacht haben.
Ah ja. Ja, aber ich habe, als das anfing, habe ich gedacht, ja gut, Leute, da wollte mal jemand hier die 15 Minutes of Fame, ne, von Andy Warhol mal wieder für sich beanspruchen, haben sie auch geschafft, sind in die Medien gekommen. Es kam mir am Anfang etwas stümper vor, aber mit dieser anderthalb monatigen Rückschau würde ich auch sagen, die haben eigentlich alles richtig gemacht, was PR angeht, ne? Also sie haben genau das hinbekommen. Wir sind jetzt hier natürlich nicht derjenige, der mit unserem Podcast die großen Einfluss auf die Politik hat. Aber alle anderen, wie du schon gesagt hast, Medien sind darauf angesprungen. Und wie das bei den Medien natürlich ist, ne, berichten die einen darüber, möchten die anderen natürlich auch nicht hinanstehen, ne, sondern es ist überall groß und natürlich die Empörung. Auch das wurde mit einkalkuliert, ne, dass die großen Zeitschriften mit den großen Lettern, die großen Zeitungen sich darüber empören, weil sie das ja natürlich gerne tun. Und da gab es halt diesen Vorfall, dass was in Hamburg, wo sich Menschen auf die Straße geklebt haben und
Hamburg oder Berlin, ich weiß es nicht.
Es gab einen Notfall und da ist, glaube ich, eine Fahrradfahrerin zu Tode gekommen, weil sie von einem großen Fahrzeug überfahren worden ist und es hieß erst, ja, das Notfallfahrzeug kam nicht durch, ne, weil diese Straßenblockade da war. Ich glaube, im Prinzip ist es natürlich ein tragischer Unfall gewesen, aber rein in der Kette der Ereignisse hätte das natürlich theoretisch immer wieder zu etwas führen können. Ne? Das ist natürlich diesen Menschen auch wahrscheinlich bewusst, ne? Und das nehmen sie auch in Kauf. Ne? Und das ist das Problematische daran, dass halt immer, wenn so ein Eingriff in den Straßenverkehr passiert, natürlich so etwas passieren könnte, dass Notfallfahrzeuge nicht durchkommen. Aber in diesem einen Fall ist es nicht so gewesen, obwohl die Bild titelte, ihr seid schuld daran. Ne? Und da wurde mal wieder schön der Finger erhoben und gezeigt und dann kamen noch solche Menschen, wie du es gerade schon gesagt hast, Dobrindt, ne, und Straftaten und die Rufe nach, das in einem Atemzug mit der RAF genannt wurde.
Wir müssen eine Klima-RAF verhindern.
Ja, genau. Ne, wer Bilder mit Kartoffelbrei beschmeißt, der erschießt wahrscheinlich demnächst auch Polizisten.
Ja, so. Ja. Und entführt hochrangige Vorstandsvorsitzende ja. oder Politiker.
Genau, mindestens.
Mindestens. Ja. Und terrorisiert Deutschland und verbreitet Angst über mehrere Jahrzehnte. Mhm.
Ja.
Das ist bei der RAF passiert. Habe ich mich letztes Mal mit beschäftigt. Ein sehr kruder Vergleich. Und selbst der BND-Chef wurde zu dem Thema interviewt und sagte, lieber Herr Dobrindt, das ist Nonsens.
Ja.
Schon sehr erschreckend. Also tatsächlich, wie du sagtest, die Gemüter wurden hochgeschaukelt. Extrem. Also das habe ich in den letzten 5 Jahren eigentlich nicht erlebt, dass es so extrem hochgeschaukelt ist. Lassen wir die ganze Querdenkerei mal beiseite. Das ist eine etwas andere Gemengelage. Aber hier, ich meine, ich hatte nicht viele große Diskussionen auf Twitter, aber das war meine letzte Diskussion, die ich auf Twitter hatte, dass ich das entsprechend geklatscht habe, dass da der Kartoffelbrei, oder war es noch die Tomatensuppe? Ich glaube, war bei der Tomatensuppe schon dabei.
Kartoffelbrei mit Tomatensuppe, lecker.
Yum, yum, yum. Und dass ich das beklatscht habe und ich da quasi von einer entfernten Bekannten doch mal so die Leviten gelesen bekommen habe, wie man denn bitteschön für seinen Protestform, um auf das Klima aufmerksam zu machen, da ein Kulturwerk zerstören könnte.
Richtig,
ja. Oder angreifen könnte. Und selbst wenn das nicht angegriffen wurde, ja, weil der Glasscheibe davor war, vielleicht der Rahmen ein bisschen, ist aber ersetzbar, ja. So ein Rahmen, in Mitleidenschaft geraten ist.
Auch durch die Klebehände.
Genau, auch durch die Klebehände. Aber selbst diesen Effekt mochte sie nicht haben, dass auf diese Art und Weise für eigentlich die gute Sache, für die wir beide stehen, weil wir beide stehen für besseren Klimaschutz, weil die Menschheit soll weiterleben.
Ja,
wir sind dran schuld und so. Und
Kinder, Enkel und so weiter.
Lass mal. Aber das ist das falsche Mittel, weil damit schlägt man so vielen Menschen vor den Kopf, die vielleicht gar nicht so lange drüber nachdenken oder sonst wie, dass man der Sache, der guten Sache schadet.
Ja.
Und da sagte ich, nö, da nicht mit. Aber da kann man auch tatsächlich anderer Meinung sein. Aber das ist ja eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem, was passiert ist. Und du hast recht, die ganzen konservativen Medien und die sich gerne empören, vor allem die vom Springer Verlag, ich nenne sie doch, die wollten ja gar nicht sich dezidiert mit auseinandersetzen, sondern wollten tatsächlich nur ihren eigenen Krawall befolgen.
Ja, genau. Ja. Worüber haben wir uns heute wieder empört?
Ja.
Ja, aber das ist doch genau das Gute daran, oder beziehungsweise das Gewitzte, sich eben so etwas Absurdes auszusuchen, was überhaupt nicht in einem inhaltlichen Zusammenhang steht. Ne? Also wir beschmeißen Kunstwerke hinter Glasscheiben natürlich mit Lebensmitteln. Da haben sich sogar noch Leute drauf überhaupt gedeutet. Ja. Ihr wollt hier den großen moralischen Zeigefinger und dann Lebensmittel, denkt doch an die armen Kinder in Afrika und ihr schmeißt mit Kartoffelbrei. So.
Eine Dose Kartoffelbrei. Wie viele Kartosen Kartoffelbrei werden im Edeka jetzt jeden Tag in Deutschland weggeworfen, weil das MAD nicht mehr passt?
Was seit wann zählt industriell gefährlicher Kartoffelbrei zu Lebensmitteln? Bitteschön.
Oh Mann, 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 Mann. Stilkritik. Kartoffel.
Ja.
Könnt ihr nur.
Erst wenn die letzte Konservendose Kartoffelbrei auf Gemälde gelandet ist, werdet ihr feststellen, dass man, keine Ahnung, Tomatensuppe nicht essen kann. Ja, also das ist schon doch wirklich, und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Aber denken wir doch einfach mal an Greenpeace in den 80er Jahren zurück, was die alles gemacht haben. Ne? Und die gibt es ja auch immer noch. Und ich denke mittlerweile, müssen wir auch mal wieder ein bisschen mehr Werbung machen. Ich habe nämlich so ein bisschen im Fernsehen wieder Spots gesehen für Greenpeace. Ich glaube, die wollen sich auch mal wieder ein bisschen ins Bewusstsein rufen, dass es hier auch noch gibt. Wenn man denkt, was die alles für Aktionen gemacht haben, woran sich da Menschen gekettet haben und welche Risiken da eingegangen worden sind.
Ja, ne? Ich denke nur an die Brand Spa, ne? An die Ölplattformen, die wir in der Nordsee hatten, die da versenkt werden sollte von Shell. Einfach mal so, ja, wir wüssten nicht, was wir da tun sollen. Wir,
ist doch Platz da unten, meine Güte.
Meine Güte, die paar Wale können mal zur Seite gehen. Was soll's. Aber du hast recht, am Greenpeace habe ich auch mal wieder gedacht. Ich habe mal ein bisschen für mich aufgelistet, wer macht eigentlich jetzt gerade so Klimaaktivismus? Mhm. Wer bestimmt denn die Medien? Wer geht denn dahin? Wer führt denn die Interviews? Wer ist denn aktiv? Ja? Und das sind natürlich, wie du das schon genannt hattest, die letzte Generation. Mhm. Aber auch Greenpeace selbst, auch die haben auf ihrer Seite natürlich zum Thema Klimaschutz ein großes Dossier geschrieben. Und auch natürlich den Treibhauseffekt nochmal in den Mittelpunkt gerückt, so wie ich das gesehen habe. Dann, was wir natürlich alle vielleicht auch kennen, ist der BUND. Ich bin immer ein bisschen irritiert bei dem Namen BUND.
Der Bund.
Der Bund. Ich arbeite beim Bund. Nein, ja, beim BUND. Ja, der BUND, eine Umweltorganisation, die es auch schon sehr, sehr lange gibt, sagen natürlich auch, dass wir mit klaren Regeln aus Kohle, Öl und Gas aussteigen sollen und spätestens 2030, da gab es ja mal diesen tollen Kompromiss, wir machen das 2038, ne?
Ja.
Da ist der NRW mittlerweile schon wieder ausgestiegen und mit der neuen Koalition aus CDU und Grüne
haben
wir sich ja erst darauf geeinigt, 2030.
Frau Neubauer freut sich immer noch auf die Landtagswahl, habe ich gelesen. Da hast du mich drauf gestoßen. Ja.
Genau, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Was schreiben die denn so, die Grünen, zu dem Thema Lützerath? Kommen wir gleich auch noch kurz zu. Die Grünen sind da sehr, sehr transparent und man kann da wunderbare, schöne Sachen zu lesen. Und dann dann denke ich mir, aber Frau Mohnbauer, die ist doch unsere Umwelt-, Wirtschaft-, Klimaministerin oder so im NRW. Also irgendwie so ein Superministerium eigentlich. Also ich keine Ahnung, wie viel Staatssekretärinnen sie da hat, die da zuarbeiten und wer da was tut. Aber ihre Webseite? Frau Neubauer.
Hallo.
Hallo,
Frau Neubauer. Klopf.
Wach werden. Auf ihrer Homepage freuen sie sich immer noch auf den Landestagswahl im Mai 2022. Das ist jetzt so schon 7 Monate her, 8 falls fast. Und ich war leicht irritiert. Vielleicht ist das jemand durchgegangen. Das ganze andere sieht so, naja, nicht sehr informativ aus, aber schon sehr persönlich. Sie treten als Person auf und haben auch meinen vollsten Respekt für diesen Job. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn ich irgendwie Berichte höre zu Klimaprotesten in unserem Lande, also Nordrhein-Westfalen, frage ich mich, wo ist sie eigentlich gerade? Ne? Sitzt sie gerade auf der Couch oder ist sie noch in irgendeinem Flieger oder hinterm Schreibtisch und was plant sie gerade? Und ich höre sie nicht. Ne? Und das ist ein bisschen schade, obwohl ihre Partei ganz, ganz klar dazu ist, zu dem Thema Lützerath. Das kann man auf der Homepage sehr prominent nachlesen. Das finde ich wirklich gut. Das ist zwar, naja, wir können nichts machen.
Und schuld waren sowieso die Vorgänger.
Ja.
Die hätten was machen können, aber nicht.
Ja. Es wurde schon viel drumherum gebaggert und jetzt ist das auch noch instabil und so.
Und jetzt brauchen wir aber auch noch den Strom. Das wird auch noch gesagt.
Seit Oktober ist jetzt eh schon alles umgesiedelt und also die ursprünglichen Menschen, die dort gelebt haben. Es wird ja gerne darüber berichtet, dass Lützerath ein Dorf sei bei Erkelenz. Es ist ein Weiher. Ein Weiler. Versenkt doch in den Weiher. Nee, also kein Teich, ein Weiler. Also eine ganz, ganz kleine Siedlung nur, die aus wenigen Gebäuden besteht. Das ist Lützerath.
Was es nicht alles gibt, das war ich mir letztens, also ganz, 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 ganz ab vom Thema, jetzt fällt mir gerade nur ein, was es alles für Ortsbezeichnungen gibt. Es gibt auch einen Markt. Wusstest du das, dass es Ortsbezeichnung Markt gibt? Also irgendwas zwischen Dorf und Stadt.
Ach.
Ja.
Nee.
Das ist sowas wie Berchtesgaden, glaube ich, ja. Das ist gar keine Stadt, das ist ein Markt.
Ein Markt?
Ja.
Eine Markt, wie Ressermarkt.
Nee, Markt, also wie Marktplatz.
Wie ein Marktplatz, ja. Also, das ist ja verrückt.
Ja.
Ja, den Beilamen habe ich auch erst letztens wieder gemerkt, dass es den gibt, ne? Kleiner als ein Dorf.
Ja. Ja, gut, aber zurück zu Lützerath. Also da sind jetzt natürlich auch Menschen und da geht's hoch her.
Ja.
Die sich auf die Straße kleben. Und
genau, und auch da sind natürlich wieder Menschen der letzten Generation und die Initiative Alle Dörfer bleiben und es gibt auch Bus-Shuttle in der ganzen Nation. Dieses Wochenende war irgendwie ein, obwohl das ganze Gebiet jetzt RWE gehört, gab es dort Führung und nächste Woche soll dann noch eine Grundkundgebung am 14. Januar stattfinden, also genau am nächsten Wochenende quasi, wenn ihr diese Folge hört. Und ich hoffe, es bleibt friedlich, weil wir haben das ja auch schon anders erlebt. Beim Hambacher Forst, der nicht weit entfernt von der Sache ist, da ist es ja nicht so friedlich geblieben, wie man sich das eigentlich erhofft hat.
Ja.
Aber es ist schon spooky, was man da jetzt auch für Bilder sieht. Ich folge da den einen oder anderen, auch einen Aktivisten beziehungsweise in diesen Gruppen. Und ich habe gestern ein Bild gesehen, einen dunkel beleuchteten Bagger mit einem Loch dahinter und davor voll behelmte Polizisten. Hm. Und es war schon fast wie eine Szene aus Star Wars.
Ja.
Das ihm erleuchtet war.
Der Todesbagger.
Der Todesbagger, ja. Ja, Initiative, alle Läufer bleiben, ne? Was fordern sie?
Ja, das, was wir vorhin schon thematisiert haben, noch nicht beim Namen genannt haben, nämlich das Tempolimit.
Fordern natürlich auch das Tempolimit. Nein, Initiative, alle Läufer sollen bleiben.
Fordern also natürlich, ich dachte, du warst gerade bei der letzten Generation.
Jetzt hier, RWE hat die Genehmigung zum Braunkohleabbau in der Kölner Bucht. Ja, soweit, so gut.
Hm.
Das haben sie tatsächlich. Ja, aber es soll natürlich aufhören. Die Dörfer sollen bleiben. Das ist ja natürlich eine deutliche Aussage. Ich weiß gar nicht, ob Lützerath jetzt das letzte Dorf oder der letzte Weiler ist, der abgebaggert wird.
Hm.
Aber ja, wir verfolgen das. Witzig ist auch, was jetzt von Extinction Rebellion letzte Woche zu hören war.
Das ist ja quasi
die britischen Vorbilder der letzten Generation. Und zwar sagten die, wir wollen uns nicht mehr festkleben. Wir wollen jetzt anders in den Diskurs eingreifen und uns vernetzen und entsprechend aufmerksam machen.
Hm.
Ich glaube, das ist auch ein kluger Move, weil jetzt sind sie bekannt.
Ja, es nutzt sich auch ein bisschen ab, ne? Ich meine,
genau. Man
muss jetzt ja denken, okay, was kommt jetzt? Ne? Könnt ihr nicht mehr als euch irgendwo festkleben? Ne? Das wird ja mittlerweile schon zum geflügelten Wort oder zu Memes oder was auch immer.
Ja. Wobei die letzte Generation letzte Woche noch kräftig in Köln geklebt hat, glaube ich. Und da denke ich mir auch, bei diesem Wetter sich da auf die Straße
setzen. Ja, das stimmt.
Schon ziemlich heftig. Und ich habe gestern auch ein Video gesehen, wie ein Passant quasi die Aktivisten angegriffen hat.
Mhm.
Also ihnen jeweils die Rucksäcke, die sie da vor sich hatten, weggenommen haben und sonstige Sachen und schon sehr aggressiv zu Werke gegangen ist.
Mhm.
Genau, zu diesem Kleber. Jetzt sag ich das schon selbst. Also die Aktivisten, die sich auf den Straßen festkleben. Ich hatte mal gelesen, dass bei denen grundsätzlich die Strategie besteht, dass man eine Rettungsgasse lässt und derjenige, der in der Mitte sitzt, sich nicht festklebt.
Ja, okay.
Ne, dass der durchkommen könnte.
Hm.
Wenn das natürlich der Autoverkehr nicht schafft, durch seinen Stau eine Rettungsgasse zu bilden.
Hm.
Naja, genau. Gut, aber soviel zu denen. Dann gibt's noch eine andere Gruppe, mit denen so auch Lehrer in den letzten Jahren, glaube ich, mal in Berührung gekommen ist.
Wegen Schulstreik, oder?
Wegen Schulstreik, ja. Genau.
Mitch. Ja, Fridays for Future.
Fridays for Future.
Ja, Greta Thunberg.
Die Greta, genau, und ihre deutsche Mitgründerin der Gruppe in Deutschland.
Ja, Luisa Dingskirchen, auch Neubauer, oder?
Ja, leicht anders. Neubauer, aber damit ER.
Die hat noch ein E hinten dran, ne? Genau. Die Gattin oder Freundin des Nachfolgers von Frank Plasberg bei Hart aber Fair. Ja, siehst du, ich lese auch die Magazinseite in der Zeitung.
Mann.
Heute-Seite. Ja, die wird aber nicht einladen, hat er gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber nächstes Jahr, ne? Hier, Frank Plasberg ist ja in Rente gegangen sozusagen. Und ja.
Genau. Aber Greta Thunberg hat ja quasi eine neue Art von Protest begründet. Einfach mal, indem sie sich mit einem Plakat an einem Schultag
ja, man mag es nicht glauben,
protestierend hingesetzt hat,
hm.
Wo ja auch die Konservativen gegeifert haben, Schulschwänzer.
Untergang des Abendlandes.
Können die das nicht am Wochenende machen? Ja, im Moment, wo ist denn hier der Protest?
Könnt ihr nicht am Wochenende die Schule bestreiken, genau.
Ja, das ist doch Quatsch. Ja gut, weil das mit dem Streik ist natürlich auch Faulheit von Medien, weil streiken kann man nur, wenn man im Beschäftigungsverhältnis ist. Man kann natürlich nicht die Schule bestreiken.
Ja, also als ich angefangen habe zu studieren in Bochum, ging sofort los mit dem Studentenstreik, ne? Semesterstreik für bessere Studienbedingungen. Und da hieß es natürlich auch, ja, streiken im Bett oder was, ne? Ja.
Auch da sehr ähnliche Forderungen, ne? Beendigung des Abbaus von fossilen Brennstoffen, Abschaffung von Subventionen. Oh, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Hm.
Dass viele Dinge, die wir heute so tun und die heute einen gewissen Preis haben, den Preis nur deswegen haben, weil sie subventioniert werden.
Hm. Fliegen zum Beispiel?
Fliegen zum Beispiel, keine Kerosinsteuer und keine Steuern auf internationale Flüge.
Hm.
Genau. Das Dienstwagenprivileg.
Mhm.
Ne? Wer kennt nicht irgendeinen Bekannten, der einen schönen Dienstwagen fährt? Hm. Und dann ist auch heißt, nee, ich kann mich abholen lassen von dem, da zahlt eh der Chef. Ist ja alles auf der Karte, ne? Hm.
Da werden also, zahle ich mit der schwarzen Kreditkarte.
Richtig, da werden also durch das Dienstwagenprivileg, ich gönne das jedem, der das hat. Hm. Also ist okay. Aber es wird damit quasi auch ein bisschen, nicht immer, aber doch, gefördert, dass man mehr Fahrten macht, als es eigentlich nötig ist.
Ja.
Genau. Okay. Diesel. Hm. Dieselsubvention. Warum ist der Diesel eigentlich so billig? Aktuell nicht mehr, ich weiß, aber ja, trotzdem ist er günstiger als Benzin.
Das stimmt, ja.
Da gibt es nur einen simplen Grund, er ist subventioniert. Ja. Ach, all das könnte man eigentlich aufhören, so die Forderung von Fridays for Future.
Ja, aber das ist natürlich auch wieder, das wird zur Folge haben, dass Menschen, die daran so gewöhnt sind, ne, dieser Gewöhnungseffekt, genau, wenn wir beim anderen Thema, wenn wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, was so gegen Jahresende passiert, ja, dass das immer so schwierig ist, ne, wenn auf einmal so diese Änderungen kommen, dass man auf einmal sich umorientieren muss und denkt, meine ganzen Privilegien und meine ganze schöne, so einfache und komfortable Leben wird auf einmal geändert, ne, durch so etwas, das lassen sich viele gar nicht gefallen oder wollte ich das gar nicht bieten lassen, denken, das ist irgendwie mein Gewohnheitsrecht oder so, ne, zum Beispiel auch was das Tempolimit angeht, ne, also das heißt, freie Fahrt für deutsche Bürger, ne, freie Fahrt für freie Bürger, also ich kann zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen, vor allem, wenn man einmal, was wir viele von uns ja machen, nach Holland oder beziehungsweise in die Niederlande fährt, wo es da natürlich eine Tempobeschränkung auf Autobahnen gibt.
Überall außerhalb von Deutschland. Ja.
Aber nur in Deutschland darf gerast werden, als gäbe es keinen Morgen. Für viele gibt es dann auch keinen Morgen.
Aber man empört sich schon, wenn jemand 350 oder 400 km/h über die Autobahn brettert.
Ja, ja, das wäre schon. Ja.
Wahnsinniger.
Er darf es aber. Aber ich mit meinem SUV möchte doch schon. Oder mit meinem Porsche, Herr Dings da, von der Partei. die immer sagen, ja, das bringt doch gar nicht so viel. Also können wir es auch lassen. Also wenn ich überlege, wenn man all die ganzen vielen Sachen, die so für sich genommen gar nicht so viel bringen, ne? Mhm. Diese komische Partei, ne? Da wird doch auch immer, die sowieso sagen, das ist nicht menschengemacht, der Klimawandel oder die Klimakrise. Oh, ne? Ja, genau. Okay. Mhm. Da ging es auch darum, wieso sollten wir in Deutschland was ändern? Ich meine, das Schlimmste, das kommt doch alles aus China. Alles Übel kommt aus China und da brauchen wir doch in Deutschland überhaupt nichts ändern. So, dass man überhaupt nicht denkt, ja, okay, aber diese Welt ist doch irgendwie immer noch eine Welt und wir haben doch nicht Deutschland auf einem Planeten und China auf einem anderen Planeten und ja. Na gut, aber wir bedienen mal populistisch unsere Wählerschaft der Menschen, die eben genau so denken.
Ja. Vor allem, um kurz an der Stelle, sie wollen ja schnelle, kurze Antworten. Hm. Die lange Antwort ist, also die richtige Antwort ist ja viel, viel komplizierter.
Ja.
Natürlich würde es mehr bringen, wenn China sich genauso jetzt engagieren würde in dem Bereich. Hm. Ja. Aber die Frage ist, wer hat denn vor 100 oder 150 Jahren angefangen, die Kohle auszubuddeln und sie zu verbrennen? Das war nicht China.
Das stimmt.
Ja? Und deswegen, man muss da mit gutem Vorbild vorangehen und bis vor kurzem waren das noch so, war China noch einer dieser Übergangsländer, ne? Also es gibt so Industriestaaten und Entwicklungsstaaten und dann gab es die BRIC, ne? Brasilien, Russland, Indien und China, die alle sehr groß und aufstrebend sind. Und jetzt wollen wir nicht von den Vieren als erstes fordern, dass sie irgendwas tun wollten.
Ja, da können wir lange fordern, ne?
Ja, da kommst du, klar, und dann kannst du dich auch schön zurücklehnen und sagen, sollen die anderen erstmal machen. Mhm. Ja, das ist natürlich, aber das wissen die meisten zum Glück, dass es Unsinn ist. Apropos Unsinn, lass uns nochmal zu unserem abschließenden Thema kommen,
ja,
das du hier noch mitgebracht hast, weil du einfach Spaß dran hast, oder?
Ja, ich Spaß am Böllern, genau. Ne, also eigentlich ja nicht. Ne? Also wir haben ja das auch bei unserem Podcast ja immer, wenn wir solche Themen hier bereden, die Themen des Zeitgeistes, da geht es ja auch darum, dass wir das irgendwie so runterbrechen wie uns das persönlich auch beeinflusst oder was das mit uns persönlich zu tun hat. Ne? Weil sonst könnte man ja auch Wikipedia lesen. Ne? Dann aber zum Beispiel, was das Böllern angeht, ich weiß nicht, wie du es hältst, aber ich glaube, ich weiß, wie du es hältst. Seit Jahr und Tag böllere, wie geht das Verb? mach ich kein privates Silvesterfeuerwerk. So. Das geht, glaube ich, darauf zurück, dass vor vielen, 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 vielen Jahren, da war ich, glaube ich, noch Schüler, da gab es so eine Einrichtung in Hattingen, ein Jugendbildungswerk, das irgendwie zum DGB gehörte. Ne? Die haben immer so eine Art Winterschule, nannte sich das damals. Ne? Da konnte man so Seminare besuchen an den Tagen sozusagen zwischen den Jahren, ne? Also von nach Weihnachten bis Neujahr. Und das gipfelte dann auch natürlich in eine Silvesterfeier. Da wurde aber strikt nicht geböllert, ne, sondern für Brot statt Böller geworben. Ne? Ah, ja. Und das ist ja eine Organisation, aber ein Slogan von Brot für die Welt.
Ja.
Ne? Das heißt, das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee, dass man denkt, was gebe ich eigentlich so im Jahr oder was würde ich für Silvesterraketen ausgeben? Ich habe jetzt leider keine Statistik da, aber ich denke, so im Durchschnitt werden das bestimmt so 50 Euro pro Haushalt sein. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, vielleicht sogar mehr. Ja. Also je nachdem. Ne? Also das könnte man natürlich auch einem guten Zweck zukommen lassen, stattdessen, statt es einfach in die Luft zu böllern. Ne? Weil es ist ja auch immens, abgesehen von den gesundheitlichen und den Umweltschäden. Ne? Ich habe vorhin nochmal geguckt, auf der Seite des Bundesumweltamtes, wie viel an Feinstaub da eigentlich so in die Luft geblasen wird. So in Tonnen, schätz mal.
Also so viel wie sonst, glaube ich, an 4 Tagen, oder?
Ja, also es sind irgendwie 2500 Tonnen oder sowas an Feinstaub, ne, was da in die Luft gepustet wird. Ne? Davon abgesehen, ja, das meinte ich mit diesen Gewöhnungseffekten. Ne? Also es gab, ich habe eigentlich darauf gewartet, wenn wir gedacht haben, ja, was passiert jetzt eigentlich so? Nach 2 Jahren Böllerverbot, ne, haben sich die Leute jetzt eigentlich irgendwie, ja, entweder sie haben sich damit eingerichtet und gesagt, ach ja, eigentlich geht es auch irgendwie ohne. Oder andererseits, ich kann nicht mehr 2 Jahre ohne böllern. Alles, was ich letztes Jahr gekauft hätte, kaufe ich diesmal doppelt und dreifach. Und
Spoiler Alert, also in Köln haben sie Letzteres gemacht.
Ja. Ja, so ist es halt. Ne? Ja, und dann ist natürlich die Frage, Böllerverbot oder nicht. Ne? Natürlich, ihr habt es alle mitbekommen, in der Silvesternacht gab es an vielen Orten Ausschreitungen, darauf wollen wir jetzt nicht, dass wir das zu viel darauf einzugehen, was da wieder die Ursachen sind, ne, und was da noch alles dahinter steckt und welche Gruppen daran beteiligt waren und wie das jetzt von der Polizei aufgearbeitet wird und wie schändlich es ist, dass Menschen denken, sie können Rettungskräfte bei ihrer Tätigkeit behindern und sie auch noch mit ja tätlich angreifen mit Feuerwerkskörpern, also ein No-Go sondergleichen. Ne? Aber ja, wir haben ja gesagt, wie ist eigentlich die Böllerbilanz? Ne? Und sie ist so verheerend, die Böllerbilanz. Ne? Das hat einfach wirklich total viel geknallt wurde dieses Jahr. Und ja, jetzt schreien sie alle nach Böllerverbot. Ne? Nicht alle, aber ne? Natürlich die Behörden. Oder die Politik. Und lokal, ne, ich habe es ja gerade gelesen, ne, hier ein Zeitungsartikel aus Köln, Obi Reker prüft Verbot von Feuerwerk, ne, nach den Erfahrungen dieses Jahr, dann nächstes Jahr, ne, vom privaten Feuerwerk. Und dann denke ich, Leute, es ist ja Böllerverbot. Das ist doch eigentlich die Ausnahme von der Regel, dass man überhaupt böllern kann. Was wollt ihr eigentlich? Es gibt natürlich ein Böllerverbot und zwar 364 Tage im Jahr. Oder? Wie viele haben wir im Jahr?
Ja, du hast recht. 365 sind es normalerweise. Es kann auch mal ins mehr werden.
Ja. Ja. Und es gibt diese Ausnahme von der Regel, ne, dass es private Feuerwerke an Silvester bis natürlich Neujahr in die frühen Morgenstunden dann erlaubt sind. Ne? Das, auch daran, es gibt jetzt schon seit dem 27. Da fängt, glaube ich, der Verkauf an, immer am 27. Dezember. 28. Dezember, okay.
4 Tage.
Ja, und da wird sich auch nicht dran gehalten. Ne? Man hört es überall, ne? wird schon mal ausprobiert und geknallt.
Ich frage mich auch mal, wo das Zeug vorher hergekommen ist. Ich weiß nicht, ob im Ausland, also hinter der Grenze hier in den Niederlanden, früher verkauft werden darf. Keine Ahnung.
Ich glaube, vor einigen Jahren gab es mal so einen großen Feuerwerk, so ein Unglück in den Niederlanden, ne? Da ist eine Feuerwerkshalle, Produktionsstätte quasi, ja, natürlich gebrannt und dann passiert das, was mit Feuerwerkskörpern passiert. Da gab es, glaube ich, auch Tote.
Ist sogar kurz vor Silvester auch noch bei Berlin passiert, glaube ich, dass da so eine große Halle ausgebrannt ist und dass es auch ein Riesenfeuerwerk dann in der Nacht gab, wo es dann gebrannt hat.
Und ich denke ja eigentlich, also wenn man sich das mal von dieser Perspektive, einfach so diese Perspektive umdreht, ne, und denkt, es gibt das ganze Jahr lang natürlich aus gutem Grunde ein Böllerverbot. Und es wird eine Ausnahme den Leuten mit gestattet, dass sie das an diesem einzelnen Tag, ne, weil sie aus Tradition, es kommt ja aus China, ne, dieses Feuerwerk, ne, ich meine, alles Übel kommt aus China, ne, das Virus, das Feuerwerk, der Spreng, hier, der, wie heißt das Zeug, was man da so reinmacht, das knallt, der Sprengstoff,
Schwarzpulver,
genau, ja. Genau. Ja, aber die Chinesen haben es ja, die haben es ja nie zum Schießen benutzt, ne? Eigentlich haben es ja immer nur für Feuerwerk benutzt, ne? Also deswegen eigentlich ja ganz nett. Ja, gut. Ja, was wollte ich sagen? Da muss man doch auch verantwortungsvoll damit umgehen, ne? Was ist das für ein Privileg, ne? Denn mir als Unbescholten, als normalen Bürger, ne, wird auf einmal erlaubt, dass ich mit gefährlichem Pyrozeug hantieren darf, ne? Und ja, das auch noch unter Alkoholeinfluss. Das sind ja zwei Dinge, die nicht so gut zusammenpassen, ne? Wie man auch jedes Jahr wieder sieht. Ne, und das wird Leuten gestattet. Wenn man weiß, es wird Party gemacht ohne Ende, um in das neue Jahr reinzufeiern. Natürlich ist ja auch, wer würde da widersprechen, dass das irgendwie nichts Schönes ist, ne? Weil etwas Schönes ist, ne? Dass man auch die Korken knallen lässt. Ja, aber natürlich, ne? Und dann zu später Stunde, wenn man schon das einige oder andere Glas Intus hat, wird dann auf die Straße gegangen mit Kindern. Auch noch, und dann bekriegt man sich so mit den Leuten, die auf der anderen Straßenseite stehen. Ne? Und ich denke, da, dass die Erfahrung, die wir als Kinder gemacht haben, ich weiß nicht, wie es bei dir aussah, also bei uns in den Familien wurde auch zu Weihnachten, dann ja zu Silvester auch mal nach draußen gegangen, Weihnachten noch nicht, aber dann auch auf der Straße dann ja die von denen hingestellt und ja, aber unsere Familie war nie so ja ein großer Fan von diesen China-Böllern, ne? Also das war einfach nur geknallt hat ohne Ende. Ich weiß, ich kenne, ne, Freunde, Bekannte, die haben sich säckeweise Knaller damals immer gekauft und haben einfach nur bis zum Morgengrauen sich da hingestellt und bang, 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 einen nach dem anderen durch die Gegend geworfen. Ne?
Gibt's alles, ja.
Ja. Ja, gut, ich meine, so ein Feuerwerk, was jetzt immer angeboten wird, das sieht natürlich auch schön aus, ne? Und die Kinder haben ihren Spaß daran, ne? Aber das könnte man natürlich auch, was vorgeschlagen wird, zentral, ne, durchführen. Statt privatem Feuerwerk. Und ich habe auch mal geguckt, auch das, so ähnlich wie mit dem Tempolimit, ne, da ist Deutschland ja auch ja, in einer Position, dass es auch nicht selbstverständlich ist, dass privates Feuerwerk in allen Ländern erlaubt ist, ne, oder dass es so wenig Beschränkungen gibt wie in Deutschland. Ne. Zum Beispiel in Irland ist es zwar erlaubt, aber da werden nur bestimmte Arten von Böllern erlaubt, also nicht die, ich kenne diese Regelung oder diese Kategorisierung nicht, ne, aber ich glaube, in Irland gibt es halt weniger gefährliche oder explosionsstarke Böller, die überhaupt erlaubt sind. Ne? In Chile habe ich gelesen, da gibt es überhaupt kein privates Feuerwerk.
Ich glaube, in Australien auch
nicht. In Australien auch nicht, aus gutem Grund. Ja. Weil
Hochsommer.
Es ist Hochsommer.
Brandgefahr, ja, ist viel zu hoch.
Genau, also da würde natürlich halb Australien abbrennen. Ne? Ja, klar, ne? Aber auch davon abgesehen, es gibt eigentlich viel mehr Gründe, die dagegen sprechen. Ne? Und es ist eigentlich wirklich wie immer, so, auch diesen anderen Bereichen so, es sind so eine Gewohnheit und man denkt, jetzt wollen die uns auch noch das Feuerwerk verbieten. Nein, andersherum, euch ist das Feuerwerk erlaubt. So, und ne, man kann das ja mal mit ein paar Jahrzehnte lang mal angucken. Und was man vielleicht am Anfang nicht bedacht hat, ist, ja gut, es ist nicht nur schädlich für Leib und Leben, manchmal, wenn man nicht aufpasst, aber es ist ja Privatvergnügen, sondern es ist wirklich auch schädlich für die Umwelt, es ist schädlich für die Tiere. Es ist einfach, ja, es nicht alles, was Spaß macht, ist auch immer. Ja, ne, da muss man auch manchmal der Spaßverderber sein, aber es geht doch auch ohne, Leute.
Ja. Also man kann sich tatsächlich auch auf andere Weise Spaß bringen. Wie in Köln gab es ja auch mal die Idee, nach den Vorfällen 2015 eine zentrale Feier zu machen am Roncalliplatz mit Lichtern auf dem Dom und dann ein zentrales Feuerwerk. Wunderbar. Das wird natürlich jetzt wieder überlegt, ob man das nicht in die Richtung gehen möchte. Denn tatsächlich sowas wie, also ich meine, Feuerwerk zentral organisiert und alle haben Spaß dran und das ist alles sicher und jeder kann sich sicher fühlen, hätte, glaube ich, einen gewissen Mehrwert für das Silvesterfest, dass natürlich die Kollegen, sag ich jetzt schon, die Menschen, die jetzt das gewohnt waren, wie du schon schön sagtest, das alles selbst zu machen oder selbst zu kaufen, diese tollen Batterien, die sind ja auch krass geworden in letzter Zeit, glaube ich. Also um uns herum wurde viel geknallt. Und wir stellen uns da manchmal auf dem Balkon, sicher auf dem Balkon, wir gehen nicht raus und gucken uns das an, was dort auf dem nächsten Parkplatz geböllert wird.
Ja.
Gut, dies hier habe ich dann nach anderthalb Stunden auch mal gedacht, jetzt ist auch mal gut, ich habe keine Lust mehr. Aber die hatten tatsächlich dies Jahr mehr gehabt als in den letzten Jahren. Und aber zentral das mit einem Feuerwerk zu begehen und gemeinsam zu feiern, anzustoßen mit einem Sekt, tralala, alles wunderbar. Aber ich glaube, die Menschen, die vor Silvesterknallern und Raketen Angst haben, die sieht man dann nicht auf der Straße, weil sie einfach nicht auf die Straße gehen.
Das ist ja auch nachzuvollziehen. Ne?
Die bleiben schön hinter ihren Fenstern und meiden diese Orte, wo das dann passiert, wo es zu solchen Ausschreitungen kommen könnte. Es gibt ja so Krawallstraßen in Berlin oder hier gab es auch Orte in Köln, wo es brenzlig wurde, weil es einfach voll wurde und dann entstehen so Gruppendynamiken. Ne? Und Halbstarke und Gruppen und Feuerwerk, also Also man braucht nicht viel Fantasie, um zu verstehen, wie schnell sich das hochschaukelt.
Ja, klar. Ja.
Und was das Ganze für Rettungskräfte bedeutet, zum einen die, die vor Ort versuchen zu helfen und die anderen, die in der Notaufnahme die ganze Nacht sich irgendwelche Brandverletzungen anschauen müssen, die es so nicht geben müsste.
Ja, richtig.
Ja? Ja. Das ist schon, also das mag ich mir gar nicht ausmalen, wie hart dieser Beruf sein muss. Und die machen es trotzdem weiter. Ja? Aber sie warnten schon vorher. Tage vorher warnen sie davor, dass das passieren würde, wenn Menschen halt so unkontrolliert mit Böllern umgehen. Und ich gehöre tatsächlich zu den Hardlinern und sage, ich habe kein Verständnis mehr dafür. Das Privileg, wie du schön sagst, ist aufgebraucht. Das ist einfach, es ist einfach nicht vernünftig, das noch weiter so laufen zu lassen. Und deswegen bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ob es zu irgendeiner halbgaren Lösung kommt oder man was tut. Das andere Problem, was du auch kurz angesprochen hast, welche Gruppen haben denn hier wen angegriffen und was treibt die Menschen dazu? Das ist natürlich noch ein ganz anderes Problem, was mit Sozial- und Jugendarbeit natürlich noch betrachtet werden muss.
Ja, genau,
und nicht kann man mit Fragen der CDU bitte nach Vornamen auflisten.
Ja.
So. Oder am besten nach Phänotypen oder was auch immer. Also da da reißt mir die Hutschnur. Aber
auf jeden Fall abschieben.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Und deren Eltern auch und deren Kindern auch. Das geht alles gar nicht. Solche Menschen brauchen wir. Doch, wir sind ein Einwanderungsland. Ein Einwanderungsland hat 40% Migrationshintergrunds Menschen hier leben. Und das soll bitteschön mehr werden, damit das unser Fachkräftemangel irgendwann mal in den Griff kommt. Naja, Leute, also wie schnell man von einem kriminellen Problem auf die rechte Spur abbiegen kann.
Auf jeden Fall,
das ist unglaublich und macht mich tatsächlich auch ein bisschen mürbe und schön, dass ich mir das hier nochmal kurz rausraten durfte.
Ja, boah, heute waren wir aber wirklich moralisch, ne?
Moralkeule, du Leute. Was sollst du machen?
Ja, ich habe übrigens so eine Facebook.
Das wäre fast passiert. Wobei, ich habe es nicht. Doch, ich habe es auch einmal gemacht.
Ich habe natürlich so eine Facebook-Diskussion auch verfolgt zu irgendeinem so Böllerverbotsthema, ne? Was die Leute, was da für Rants wieder getippt werden. Ne? Und dann also natürlich, ne, wo die genau solche Dinge, wie ich vorhin gesagt habe, ne, und was will man noch alles verbieten hier, ne? Ja, die da oben. Und das ist doch eine schöne Tradition und so weiter. Da fand ich ganz gut einen Kommentar dazu schrieb. Ja, die Hexenverbrennung war auch mal eine schöne Tradition. Habe dann auch mal gestellt. Ja, ich denke, solche Sachen wie zum Beispiel die Gurtpflicht, ne?
Ah, ja.
Kennt diese einstiegigen Reportagen von diesen alten Spots, die mal wieder gezeigt werden von Akten. Und so weiter. Wo die Leute interviewt werden, ne? Die überhaupt nicht einsehen können, dass sie sich hier als freier Bürger auch noch anschnallen müssen im Auto, ne? Ja, das kam 77 oder irgendwie sowas, ne? Ja, oder dass Frauen irgendwie doch durchaus ohne die Einverständniserklärung ihres Mannes mal arbeiten dürfen und sowas.
Nein!
Ne? Ja, doch, da auch daran haben wir uns gewöhnt. Leute, dann könnt ihr euch doch auch als Nicht-Böller gewöhnen, oder? Ja, es gibt dann immer auch so diese Kipppunkte, ne, wo man denkt, okay, wie kann man eigentlich früher, also wie Dinge, die man früher eigentlich so selbstverständlich gemacht hat, wie zum Beispiel, ich sag jetzt einfach mal, Müll auf den Boden, auf die Straße werfen. So, einfach mal so ein Papierchen oder sowas, einfach wegwerfen. Ne? So. Was man heute überhaupt nicht mehr als selbstverständlich natürlich machen würde. Ne? Aber sowas hat man früher halt einfach mal gemacht. So, ich jetzt mal ein blödes Beispiel. Ne? Aber, oder jetzt ganz, ganz konkret, weil ich jetzt auch letztes Mal wieder beim Hausarzt war und dachte, ja, natürlich, hier überall, ne, die Corona-Verordnungen fallen und die Masken fallen überall. Ne? Mhm. Aber ich denke mal, ja, natürlich beim Hausarzt, also beim Allgemeinmediziner im Wartezimmer, ne, ist es natürlich immer noch so und auch in Apotheken, dass dann die Maskenpflicht immer noch gilt, ne, weil es ja auch natürlich jeder für sich bestimmen kann, wie man reinlässt mit Maske oder ohne Maske. Und ich denke, da hat es doch wirklich, das ist auch wieder so eine Art Paradigmenwechsel, der vielleicht stattgefunden hat. Leute, ja, das ist doch sinnvoll. Wieso ist da nicht erst ohne Pandemie schon viel früher jemand drauf gekommen, dass man vielleicht im Wartezimmer beim Arzt nicht auch noch alle anderen und ihre Kinder und wer doch alles mit dabei ist, anstecken könnte? Einfach indem man so eine Maske hat, ne? Also das denke ich mal, das wird beibehalten werden, ne? Und auch mit gutem Grund. Ne? Also ÖPNV gerne wieder ohne Maske, ne? Oder mit freiwilliger Maske. Ne? Aber beim Arzt, also wenn es jetzt nicht unbedingt der Physiotherapeut ist oder sowas, ne? Also wo man wirklich mit ansteckenden Krankheiten hingeht, ja natürlich. Ne? Daran kann man sich dann auch gewöhnen. Ne? Und dann Was sollen erstmal Leute sagen, die zum Beispiel ja, so einen Regimewechsel durchgemacht haben, wie in der DDR, wo auf einmal gesagt wurde, oh, ihr habt die ganze Zeit, die letzten 20, 30, 40 Jahre in einer falschen Realität gelebt, ne? Und jetzt kommt hier die Demokratie und das ist die Demokratie und das ist das Richtige und ihr habt jetzt zu erkennen, dass ihr in einem falschen Leben gelebt habt, sozusagen. Ne? Das sind Umgewöhnungen, ne? Und
Verbot. Und alle, die tatsächlich zuwandern, die gewöhnen sich auch um, ne? Die gewöhnen sich an eine sehr, sehr merkwürdige Sprache, die wir hier schon seit mehr als einer Stunde sprechen. Und ein sehr merkwürdiges Verhalten. Ich glaube, jeder, der 2022 zu uns gekommen ist und zum ersten Mal diese Silvesterböllerei gesehen hat, der hat sich an den Kopf gefasst und sagt, was sind das für komische Menschen hier? Was sind das für komische Sitten, die hier gebraucht werden? Und tatsächlich, das ist nicht alles selbstverständlich, dass man das so tut, wie man es tut. Und ich glaube, die meisten von uns kennen natürlich keine großen Veränderungen. Wie natürlich, okay, natürlich, die Pandemie war ein Einschnitt in unser Leben. Ich glaube, da werden wir noch in vielen, vielen Jahren davon reden, als das anfing. Ne? Das ist so ein neuer Schnitt quasi in die Zeitachse. Ne? Die 20er Jahre, die wir uns als die goldenen 20er Jahre vorgestellt haben. Und ist dann nicht ganz so gekommen. Und wir sollen zum Ende kommen.
Ja, mein Weizenbier ist auch schon zum Ende gekommen.
Hast du schon so oft nachgeschenkt, dass das alles weg ist? Nicht schlecht.
Aber ich habe auch keinen Bananensaft nachgeschenkt.
Ah, du bist dann auf pur umgegangen. Eieiei. Ja, seid ihr gegönnt. Und liebe Freunde, euch gönne ich euch jetzt auch eine wunderbare
Böllerfreie
Pottermauspause. Also
nach bis zur nächsten Episode, natürlich nur.
Episode, ja. Wahrscheinlich in 2 Wochen.
Wahrscheinlich.
Wir sind ja wieder
im on Turnus. Track.
Genau. Und ja, dann
Ich mache schon mal eine kleine Vorausschau. Also was könnte man, was sollen Dinge passieren? Jetzt, Peter Gabriel hat einen neuen Song geleakt. Ja, von seinem neuen Album. Das muss unbedingt thematisiert werden. Okay. Und dann gibt es noch diese künstliche Intelligenz Text Produktions-Chat-Geschichte, die einfach auch mit von uns thematisiert werden muss.
Hatte ich in einem Adventskalender-Türchen, ne? Aber das kann man natürlich noch mal ein bisschen vertiefen, das ganze Thema.
Ja, genau. Also das würde ich in der Tat gerne vertiefen.
Ja, nach dem Zeitgeschehen diesmal, beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Popkultur.
Ja. Yeah.
Finde ich gut, Mitch.
Und ja, das Ganze ohne Pop oder mit Plop-Schutz.
Ja, mal schauen, ne? Wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder remote über Studio Link.
Yes.
Und nicht mehr über Rode Connect aufgenommen, sondern dann wieder direkt im Ultraschall.
Ja, dann kommt jetzt erstmal unser poppiges Outro, oder?
Ja, ich popp da mal hier rein.
Juhu.
Da läuft's.
Das läuft ja überall. Wenn ihr wüsstet, was sich hinter diesen Morsezeichen für geheime satanische Botschaften verstecken. Das Klima, machen wir Klimaprotestung. Kartoffelbrei und Tomatensuppe. Kartoffelbrei und Tomatensuppe. Stubidubidubi.
Stopp RWE.
Tschernobyl.
Oh, lieber nicht. Ich tappe ja das Licht von dem.
Stimmt, jetzt geht das Licht aus.